Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.
Also wir haben Bilder gesehen, die möchte ich eigentlich gerne vergessen, aber irgendwie kann ich sie nicht vergessen.
Ob Jagd jetzt richtig oder falsch ist, mir konnte bis jetzt einfach noch niemand erklären, wie denn eine Bejagung zum Beispiel über eine jährliche Quote den Herdenschutz voranbringen sollen.
Also wenn der Jäger einen dort gesehen hat, der konnte dann ohne weiteres abschießen.
Hi und herzlich willkommen zu unserem Maschinenring-Podcast Ehrensache. Das ist heute unsere erste Folge und ich bin nervös. Gunther, wie geht's dir damit?
Ein bisschen, ja.
Genau. Einfach, wir haben das noch nie gemacht. Gunther und ich sind eher so die schreibende Zunft, denke ich mal. Das heißt, wir haben heute die große Herausforderung, nicht nur gute Worte zu finden, sondern auch auf den Punkt zu kommen. Ich glaube, wenn unsere Kollegen, wie würden sie uns beschreiben, uns beide? Was haben wir beide gemeinsam? Labertaschen. Wir sind Labertaschen. Wir reden gerne und viel. Heute werden wir uns ein bisschen zurücknehmen. In dem Podcast reden wir über den Wolf. Und ganz genau über den Wolf und die Landwirtschaft, im Speziellen die Weidetierhaltung. Weder Gunther noch ich sind Weidetierhalter. Wir sind auch keine wirklichen Wolfsfans. Das heißt, wir werden eher moderieren, wir werden einordnen und die Geschichte werden uns drei andere Menschen erzählen. Ich habe einerseits Eberhard Klose getroffen, das ist ein Schäfer aus Sachsen. Dort gibt es seit rund 20 Jahren wieder Wölfe. Der zweite Schäfer, den habe ich online getroffen, ist Kai Krugmann. Dort in Niedersachsen, wo er arbeitet am Deich, sind die Wölfe vor circa 10 Jahren so wirklich wieder zurückgekehrt. Die Gegenseite übernimmt der NABU. Ganz konkret ist das die Marie Neuwald, die ist dort Wolfsreferentin. Wenn du so diese drei Vertreter hörst, Gunther, was glaubst du, haben die drei irgendwelche Schnittstellen, wo sie sagen, hey, da sind wir einer Meinung, oder prallen da wirklich Welten, vielleicht sogar auch Ideologien aufeinander?
Ich bin gespannt. Fürs Erste kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in den Gesprächen große Schnittstellen finden werden.
Warum glaubst du das nicht?
Weil die eine Seite natürlich harte wirtschaftliche Interessen vertritt. Da geht's um den Betrieb, um die Weidewirtschaft. Und auf der anderen Seite steht das klare Interesse, ein Tier hier wieder anzusiedeln, das eigentlich seit vielen Jahrzehnten in unserer Kulturlandschaft keinen Platz mehr hat.
Genau, also es sind nicht nur Jahrzehnte. Man sagt so ziemlich, dass 150 Jahre lang der Wolf in Deutschland als ausgestorben galt. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Überleitung, um euch überhaupt erstmal zu zeigen oder zu erklären, von welchen Zahlen wir überhaupt sprechen, wenn wir von dem Wolf in Deutschland sprechen. Kannst du dich noch erinnern, Gunther, seit wann der Wolf in Deutschland wieder zurückgekehrt ist?
Das dürften so 30 Jahre sein in etwa.
Nicht ganz. Der Wolf ist im Jahr 2000 offiziell zurückgekehrt. Und da beginnt jetzt eben auch ein kleiner Zahlenblock, der aber einfach wichtig ist, damit wir verstehen, in welcher Dimension oder von welcher Dimension wir überhaupt sprechen bei so einem Podcast. Heute lebt nach Zählung, der gibt es eine eigene Stelle für, der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, so heißt das, wieder 128 Rudel, 35 Paare und 10 Einzeltiere in Deutschland. Das heißt, in allen Bundesländern bis auf das Saarland und die drei Stadtstaaten leben wieder Wölfe. Die meisten davon leben in Brandenburg, in Sachsen, gefolgt von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Von diesen 128 Paaren oder Rudeln, nicht Paare, Entschuldigung, von den 128 nachgewiesenen Wolfsrudeln, das sind also zwei Wölfe mit Nachwuchs, lebten im Monitoringjahr, so nennt sich das, 2019, 2020, allein 47 in Brandenburg. In Sachsen waren es noch 28 Rudel, in Niedersachsen 23. Seit 2001, ab da an wird diese Zahl erfasst, sind außerdem mindestens 514 Wölfe getötet worden. Das ist, glaube ich, auch eine Zahl, die viele nicht kennen. Die meisten davon, und zwar 457, sind im Straßenverkehr gestorben, also wurden ganz klassisch überfahren. Auf der anderen Seite wurden aber auch mindestens 57 Wölfe gefunden, die illegal geschossen wurden oder von Fallen getötet wurden. Nicht nur wir Menschen töten Wölfe im Straßenverkehr oder illegal, weil sie uns stören. Auch der Wolf tötet und er tötet vor allem Nutztiere. Und die Zahlen steigen natürlich seit Jahren an. Im Jahr 2020 kam es zu fast 1000 gemeldeten Wolfsrissen Und dabei wiederum kamen fast 4000 Tiere ums Leben. Das sind in 90% der Fälle Schafe und Ziegen. In seltenen Fällen, in Zahlen sind es 3,9%, werden auch Rinder bzw. Kälber gerissen. Und zum Schluss natürlich noch ein, oder nicht, natürlich zum Schluss noch ein wichtiger Fakt auch. Für uns Menschen ist der Wolf keine ernstzunehmende Gefahr mehr. Das hat sich geändert. Im Mittelalter war der Wolf eine regelrechte Plage. Gerade auf dem Land kam es immer wieder auch, zumindest in historischen Quellen wird das so verbürgt, zu tödlichen Übergriffen. Anders ist das heute. In den vergangenen 18 Jahren kam es in Europa und Nordamerika zu lediglich 14 dokumentierten Wolfsangriffen auf Menschen. Davon endeten zwei tödlich, beide in Nordamerika, wo die Tollwut noch nicht ausgerottet ist. Das heißt, die Wölfe waren tollwütig. Bevor aber gleich unsere drei Gesprächspartner zu Wort kommen, möchte ich dir, Gunther, einfach zum Einstieg mal ein Bild in den Kopf malen. Stell dir einfach vor, du gehst morgens spazieren. Die Sonne geht gerade auf, es ist sehr neblig, es ist kalt, es ist also jetzt Oktober, November. Um es richtig romantisch zu machen, auf der so kniehohen Wiese sieht man so den Tau und dergleichen. Du läufst dort lang und die Sichtweite beträgt 100, 200, 300 Meter weit. Und dann siehst du schon im Augenwinkel links von dir, rechts von dir ist Wald, links von dir auf der Wiese, dass da was steht, dass da ein Schatten ist. Du läufst weiter und erkennst dann, es ist kein Hirsch, es ist kein Fuchs, es ist auch kein Hund, es ist ein Wolf. Was glaubst du, würde dir in dem Moment durch den Kopf gehen?
Ich denke, ich wäre fasziniert, weil durch mein Wissen, das, was man mit der Zeit einfach liest und sich aneignet, mir schon klar ist, dass dieses Tier jetzt keine unmittelbare Bedrohung für mich darstellt. Es wäre eine einmalige Begegnung, die ich jetzt mit Sicherheit zunächst mal positiv abspeichern würde und da weder in Angst verfallen noch irgendwelche Sorgen hätte.
Ich glaube, ich hätte auch so geantwortet. Ich würde in dem Augenblick, denke ich jetzt, wie ich hier sitze, im warmen, sicheren Studio in einem Haus, denken, es ist ein faszinierender Moment. Weil ich glaube, auch für mich hätte ich keine Angst. Natürlich weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn da wirklich ein Wolf stehen würde. Meine beiden Gesprächspartner, Kai Krogmann aus Niedersachsen und Eberhard Klose aus Sachsen, haben selbst noch nie einen Wolf gesehen. Aber sie haben gesehen oder sie mussten sehen, wie es aussieht, wenn ein Wolf bei ihnen, bei ihrer Herde war. Und das lasse ich sie einfach mal selbst erzählen.
2012.
Genau.
Da standen wir da, hier hinten draußen, gleich hinterm Stall, wenn wir dann mal rausgehen. Die standen die ganzen Schafe hinterm Stall und ich sehe, das kann doch gar nicht sein. Die müssten da oben auf dem Berg oder hinterm Berg sein. Da sind wir hochgefahren in der Lache. Kannten wir genau über 6 oder 8 Mutter Schafe tot.
Haben Sie es dann schon geahnt, als die Schafe eben nicht hinterm Berg standen?
Ja, irgendwie ist man, oder hat man gedacht, Mensch, was soll's? Ja, ich dachte so, an die Wölfe muss ich auch sagen, habe ich nicht gedacht. Das war so richtig blitzblatz, bumm, Finger geschnippt, sind wir da.
Da kann ich mal 2017 als Beispiel nehmen. Das war der erste Schaden eines Wolfes an der deutschen Hauptdeichlinie. Der ist dummerweise auch bei mir passiert. Ich weiß nicht, warum der Wolf immer zuerst bei mir kommt. Und zwar hatten wir dort eine Herde von 350 Mutterschafen stehen, wo wir abends die Böcke zugelassen haben, um die Schafe eben trächtig zu bekommen. Und in derselben Nacht ist der Wolf da reingeschlagen. Wir hatten da noch ein paar Schafe mit Lämmer drin und sollten aber eben alle tragend werden. Bin dann morgens angekommen und die Herde lief da noch im Kreis. Dann hat man natürlich erfahrungsgemäß schon ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Ja, dann hat man eben überall Kadaver gefunden. Zum Glück alle Schafe und Lämmer tot, die er gebissen hat. Und es waren damals, glaube ich, 6 oder 7 Stück. Dass man dann erstmal alles managen muss. Man muss die restlichen Tiere erstmal gucken, sind überhaupt alle da? Wo sind die Tiere? Wie verhalten sie sich? Da hat sich damals dann mein Vater drum gekümmert, die Schafe erstmal woanders hinzubringen, dass sie sich beruhigen können. Das geht allerdings alles nur ohne Hund. Lassen wir sofort dann Hund aus dem Auto, ist sofort wieder Panik. Das können die Schafe in dem Augenblick nicht unterscheiden, auch wenn es unsere eigenen Hunde sind. Aber das größere Problem kam eben später. Weil der Wolf in der Bockzeit in die Herde geschlagen ist und die Herde so durchgerührt hat, sind ganz viele Schafe nicht tragend geworden. Und die Schafe, die tragend geworden sind, sind zumeist nicht mit Zwillingen tragend geworden, sondern nur mit einem Lamm. Das heißt, 2017 habe ich einen Lämmerverlust von fast 25.000 Euro gehabt durch Lämmer, die nicht geboren worden sind aus dieser Herde. Und das konnten wir damals sehr genau nachweisen, weil nur diese Herde damals im Februar gelammt hat. Die andere Herde, die im März lammen sollte, war davon nicht betroffen. Die hat ganz normal gelammt. Und dann wollten wir das noch geltend machen. War auch noch unter Rot-Grün, war gerade so im Wechsel davon.
Jetzt, wo du das gehört hast, das klingt weitaus weniger romantisch. Das ist so der erste Gedanke, der dir da so im Kopf einfach irgendwie rumschwirrt.
Das stimmt, man merkt es den Stimmen der beiden betroffenen Landwirte, Viehzüchter ja auch an. Also da ist Emotion pur im Spiel. Man merkt, wie die richtig mit ihren Tieren leiden. Man merkt auch, wie sich zumindest bei unserem zweiten Gesprächspartner die Sprache gegenüber dem Wolf immer drastischer verändert. Gleichwohl, das, was der Wolf da getan hat, ist nicht wieder seine Natur, sondern spiegelt letztendlich sein Jagdverhalten wider. Der Wolf ist ein Beutegreifer und geht natürlich dem Kampf mit einem Beutetier aus dem Weg. Und deswegen macht er diesen für uns verheerend wirkenden Kehlbiss.
Genauso ähnlich haben das die beiden auch beschrieben. Wobei zum Beispiel gerade auch Kai Krogmann, den wir gerade gehört haben, er hat es genannt, das Märchen des Kehlbisses absolut widerspricht. Er hat auch beschrieben, dass Wölfe in diesem Blutrausch, wie du ihn nennst, sie machen dort keine Beute, sie trainieren dort auch wirklich richtig. Eben gerade für diese freie Wildbahn auch, wenn das Nahrungsangebot mal knapper ist. Was ich auch interessant fand, ich habe beide gefragt, ob sie in irgendeiner Art und Weise damit gerechnet haben, dass der Wolf wiederkommt, dass sie also einfach nur die Tage gezählt haben, bis es zu diesem ersten Riss kommt, oder ob sie überrascht waren. Und mich selber hat die Antwort, um das Wort wieder aufzugreifen, überrascht.
Nein, also wir hatten überhaupt gar nicht die Angst, hier taucht ein Wolf auf, weil uns vorher immer erzählt wurde, der Wolf geht nicht an die Küste, da will er nicht hin, da mag er nicht sein. Das wurde Jahre vorher schon erzählt, wie der Wolf, ich sag mal, auf den Truppenübungsplätzen wieder auftauchte, hieß es, da hält er sich, da hat er wild genug, die Küste ist uninteressant. Also wir waren damals echt geschockt, wirklich geschockt. Und kurz danach hat sich ja auch sehr schnell ein Rudel gebildet bei uns, was ja auch hieß, das ist unmöglich. Also wir hatten ja binnen von 2 Jahren hier Rudelbildung.
Eigentlich nicht, der Wolf, was ist das? Aber das ging ja dann so los, so 2000, so wo dann die ersten Übergriffe in Ostsachsen. Man hat das auch eigentlich nie richtig wahrhaben wollen. Es war, ja, das ist so, die erzählen das die Schäferkollegen und die schimpfen rum. Und das ist vielleicht, damals waren wir zu blauäugig.
Das heißt, die beiden Schäfer, und ich glaube, da sprechen sie eigentlich für ihre ganze Zunft, waren trotzdem überrascht, dass der Wolf zurückkehrt. Sie haben irgendwo auch verlernt, mit dem Wolf zu leben. Überraschend wiederum aus Sicht von Wissenschaftlern, von Forschenden, kam die Rückkehr des Wolfes natürlich nicht. Es war vielleicht etwas überraschend, wie schnell er kommt und wie schnell er sich auch wieder etabliert. Andererseits, der Wolf ist ein Generalist, du hast es schon gesagt, der findet sich nahezu überall zurecht. Und das zeigt sich auch so ein bisschen in den Umfragewerten, wenn die Deutschen gefragt werden, wie sie denn diese Rückkehr des Wolfes eigentlich finden. Die Zahlen schwanken zugegebenermaßen je nach Umfrage und nach Jahr, sind aber immer über 50% bei bis zu 77%, dass die Leute es zumindest grundlegend positiv finden, dass der Wolf zurückkommt. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, woran liegt das überhaupt, dass die Leute das positiv finden, weil du hast keinen Wolf gesehen. Ich habe noch nie einen Wolf gesehen, zumindest nicht in freier Wildbahn. Die meisten von uns werden sehr wahrscheinlich nie einen Wolf sehen. Aber der Wolf ist eben ein Symboltier, eine Symbolfigur geworden, die nicht nur von Naturschützern genutzt wird, um einfach diese Rückkehr der Wildnis irgendwo zu verbildlichen. Ich habe natürlich auch mit Marie Neuwald gesprochen. Ich habe es schon erwähnt, sie ist vom NABU. Und von ihr wollte ich am Anfang gar keine Allgemeinphrasen hören. Ich wollte von ihr direkt wissen, wie steht der NABU zu diesem Verhältnis, die Rückkehr des Wolfes und die Weidetierhalter? Welche Konflikte gibt es da? Und das lasse ich Sie einfach mal jetzt selbst erzählen.
Also erstmal kann ich die Entrüstung und den Unmut natürlich auch verstehen. Also es wäre ja auch seltsam, wenn sich ein Weidetierhalter über die Anwesenheit von Wölfen freuen würde, weil das einfach Sorgen um die Tiere und mehr Arbeit bedeutet. Und also der Grund, warum ich mich für Wölfe einsetze, für Wölfe, das klingt immer so, als würde ich alles andere außer Sicht lassen. Also ich sehe meine Arbeit gar nicht als reinen Wolfsschutz, sondern ich versuche die Koexistenz, also das Miteinander oder eher Nebeneinander von Wölfen und Menschen und Weidetieren ja zu verbessern, da voranzukommen und das für alle Seiten ja möglichst konfliktfrei zu gestalten. Und also das ist meine Motivation hinter der Arbeit. Nicht, dass alle Wölfe hier in Deutschland irgendwie verhätschelt werden, sondern dass Wölfe hier leben können in freier Wildbahn, mit aber möglichst wenig Schäden. Und also das ist ein großer Teil meiner Arbeit, eben gerade diesen Aspekt Herdenschutz ja voranzubringen im ganz engen Austausch mit vielen Weidetierhaltern. Weil, also ich muss natürlich zugeben, ich bin keine Weidetierhalterin. Ich bin zwar Reiterin, aber ich halte keine eigenen Tiere. Das heißt also, wer wäre ich denn, wenn ich mich da von oben herab hinstelle und den Weidetierhaltern eben meine sagen zu müssen, was sie zu tun haben. Also das kann halt nur im gegenseitigen vertrauensvollen Austausch gehen. Es geht mir aber nicht darum, alle in Deutschland jetzt zu Wolfsfans zu machen. Da kann ja jeder seine eigene Meinung haben.
Das klingt jetzt erstmal sehr, ich nenne es mal, diplomatisch irgendwie, also wenig ideologisch geprägt von Schwarz-Weiß, Wolf gut, Weidehaltung selbst schuld und böse. Überrascht dich die Antwort vom NABU oder hast du schon irgendwie auch so gedacht, dass natürlich auch Naturschützer da nicht ganz so ideologisch verfestigt unterwegs sind?
Ich finde, es ist in der Tat eine sehr ausgewogene Position, die sie da vertritt. Verständnis, konfliktfreies Nebeneinander, Förderung des Herdenschutzes. Das sind lauter gute Positionen, auf deren Basis man weiterdenken und verhandeln kann. Trotzdem, denke ich, bleibt beim Viehhalter der bittere Nachgeschmack einfach zurück, dass er die Arbeit hat. Damit, dass wir uns ein Tier zurück in unsere Kulturlandschaft geholt haben, das hier eigentlich so wirklich keinen Platz mehr hat.
Das Stichwort Arbeit ist ein richtig gutes Stichwort, weil genau dazu kommen wir gleich als nächstes. Das heißt, was überhaupt für Mehrarbeit anfällt, wer bezahlt die nicht. Bevor wir dort einsteigen, möchte ich aber einfach mal noch euch so ein allgemeines Bild über die Schafhaltung in Deutschland geben. Weil dort ist natürlich nicht nur der Wolf ein Problem. Der Schafshaltung ging es auch davor schon, ich will nicht sagen schlecht, aber sie hatte davor schon auch ihre Probleme. Ihr habt es ja auch schon gehört in den Statements von Kai und von Eberhard. Mittlerweile ist es so, dass ungefähr 2018 noch ungefähr 18.000 Schafhalter in Deutschland gemeldet aktiv waren. Aber nur noch 989 Berufsschäfer. Und die Tendenz sinkt. Es werden also immer weniger Menschen, die hauptberuflich Schäfer sind. Die Wanderschäfer sind fast komplett ausgestorben. Allgemeine Nachwuchssorgen, eine sehr hohe Überalterung, niedrige Fleischpreise, Wolle wird fast verschenkt, sind Probleme, die es auch vor dem Wolf schon gab. Der Wolf ist natürlich ein weiteres ganz spürbares Problem für diejenigen, die ihre Tiere in Gebieten halten, in denen der Wolf sich mittlerweile wieder etabliert hat. Im Jahr 2000 kamen die ersten Wölfe offiziell zurück. 10 Jahre später, wie gesagt, galten sie als etabliert. Also seit ungefähr 11 Jahren leben die Schäfer gerade in Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen mit Wölfen, mit vielen Wölfen auch. Und die Arbeit der Weidetierhalter, du hast es gerade schon angesprochen, hat sich seitdem grundlegend geändert. Herdenschutz, so ehrlich sind sowohl die Weidetierhalter als auch natürlich so ehrlich müssen wir sein, so ehrlich muss ich nach der Recherche sein, hat zu diesem Zeitpunkt de facto keine Rolle gespielt. Erst recht nicht natürlich Herdenschutz gegenüber irgendwelchen Beutegreifern, was ja auch zum Beispiel Füchse sein können. Und da habe ich jetzt einfach mal Kai Krogmann zu Wort kommen lassen, der am Deich seine Schafe hält, der also eine ganz besonders knifflige Situation hat und auch beschreiben wird, was er kann und was er nicht kann und auch nicht darf.
Ja, wir haben dann angefangen, die Litzenzäune höher zu machen. Also wir haben noch Litzen gekauft. Das bedeutet natürlich einen Mehraufwand an Arbeit, gerade im Winter, wo wir auf den Winterweiden drauf waren. Und diesen Mehraufwand, den haben wir mal berechnet. Und das sind im Jahr so rund 15.000 Euro, die wir da mehr reinstecken mussten an Arbeit, an Material und Sonstiges. Und das wurde damals alles auch noch nicht gefördert. Dann habe ich Lampen gekauft aus Australien, wo gesagt wurde, Mensch, das irritiert den Wolf, weil das so aussieht, als wenn dann ein Mensch mit einer Taschenlampe übers Feld läuft. Das irritiert Wölfe. So, jetzt habe ich diese Lampen gekauft. Er stellte sich raus, nein, es wirkt nicht. Dann haben wir am Eselschutzprojekt zusammen mit dem Land Niedersachsen teilgenommen. Das ist ja nun nachweislich nicht funktioniert, wurde bei uns im Betrieb festgestellt. Auch da habe ich Kosten drin gehabt, weil die Esel liefen zu meinen Lasten. Wir sind dann nachher auf 120er Netze hochgegangen. Die habe ich auch nicht zu 100% gefördert bekommen, weil ich relativ früh gekauft habe. Wer einmal mit so einem 120er Netz gearbeitet hat, der weiß, wie schwer das ist und wie viel Mehraufwand das ist. Die Litzenzäune höher zu machen, war schon viel Aufwand. Aber diese Netze sind enorm. Und das ist körperlich irgendwann auch nicht mehr zu leisten. So ein Netz wiegt 10 Kilo. Und wir können nicht mit dem Auto um die Flächen umzufahren. Wir müssen zu Fuß gehen. Das heißt, für 5 Hektar einzuzäunen, kann ich locker mal 4,5 Stunden dabei sein. Früher, als der Wolf noch nicht da war, haben wir das mit einer Litze gemacht. Da war ich in einer Dreiviertelstunde fertig. Das heißt, ich hatte dann wieder Zeit für die Tiere. Im Augenblick muss ich einen enormen Aufwand dafür freisetzen, nur für Zäune. Und diese Zeit fehlt mir für die Schafe irgendwo. Das muss ich alles irgendwo wieder kompensieren. Und das kostet alles nun mal Geld. Und somit summiert sich das. Und das wird ja leider nicht bezahlt. Und somit, ja, muss man mal jeder für sich dann irgendwann mal sagen, mache ich das noch oder mache ich das nicht mehr?
Jetzt hat ja Kai einige Maßnahmen aufgezählt, die er versucht hat umzusetzen. Lampen, Esel und auch Maßnahmen aufgezählt, die er umsetzt. Zäune. Fällt dir eine ein, die er nicht aufgezählt hat, die auch sehr bekannt ist?
Da bin ich jetzt in der Tat überfragt.
Der Herdenschutzhund. Ist ein ganz typisches Mittel, auch natürlich außerhalb von Deutschland, gerade in Ländern wie Spanien, wo der Wolf nie ausgerottet wurde, oder auch im Balkan, mit Herdenschutzhunden zu arbeiten. Dann wollte ich natürlich auch von Kai wissen, warum er die nicht einsetzt. Das muss ja irgendeinen Grund haben.
Das hat zwei Sachen hintergründig. Ich bin am Deich und Herdenschutzhunde graben sich auch schnell mal ein Loch, wo sie drin quasi leben wollen. Das ist am Deich natürlich ein absolutes No-Go. Und das nächste No-Go ist, ich habe hier bis zu 3.500 Touristen am Tag. Das heißt, mit Herdenschutzhunden kollidiert das sofort. Und ich persönlich bin auch der Meinung, Herdenschutzhunde sind nicht das A und O. Die Kollegen, die sie einsetzen können, super, funktioniert, da wo es funktioniert. Aber das muss speziell auf den Betrieb passen. Und auf meinen passt es nicht. Und mir ist es sowieso verboten, durch den Deichverband diese Tiere einzusetzen.
Also, er hat es gerade erklärt, Herdenschutzhunde funktionieren auf der einen Seite, sie halten Wölfe fern, bringen aber gerade im Zusammenleben mit Menschen, das sind scharfe Hunde, die sollen eben einen Wolf, ein Raubtier fernhalten, neue Probleme mit sich. Das heißt, Herdenschutzhunde lösen auf der einen Seite natürlich das Problem gewissermaßen, eröffnen aber ein ganz neues und dafür gibt es noch keine Lösung.
Es ist schön, wenn früh das Telefon klingelt, vor 5:30 ist was los. Das klingelt mir einfach um 5:30, weil die alle wissen, eher steht er ja nicht. Und das war jetzt noch gar nicht so lange her. Da klingelte Fries Telefon. So schnell war ich aus dem Bett nicht raus. Mit einmal klingelt es hinten an der Haustür. Wenn der in der Zeit einen an der Haustür klingelt, da ist es Bullen offen. Irgendwo. Ja, deine Hunde sind ausgebrochen, die sind hier. Ich weiß es gar nicht, irgendwas los wird, die Herde wohl unterwegs sein. Meine Tochter gesagt, ich komm rein ins Auto, wir müssen rausfahren. Waren die Hunde draußen gewesen. Wieso, warum, weswegen, wir wissen das bis heute nicht. Herde war alles drinnen, nicht kaputt, gar nicht, die Hunde waren draußen. Das Problem ist, die gehen mich rum und wenn dann eine Oma mit dem Hund kommt, wenn das am Tag ist, der Hund ist auch weg. Und dann ist nicht der Wolf schuld, sondern die Schäfer mit ihren Hunden. Aber es macht sich keiner, fragt sich, wieso hatten wir die Hunde überhaupt? Ja, das ist das.
Das klingt natürlich schon mal wieder so, dass diese Hunde auch wieder Probleme auslösen, weil das sind sehr scharfe Hunde. Also wir haben Eberhard Klose auch besucht. Wir wurden direkt angebellt und obwohl ich selbst einen Hund habe und mit Hunden aufgewachsen bin, merke ich doch direkt, dass ich vor diesen Hunden durchaus Respekt habe. Aber auf der anderen Seite, sie helfen offensichtlich wirklich. Ich wollte aber auch von Marie Neuwald wissen vom NABU, wie sie sich oder wie sich der NABU den Herdenschutz vorstellt. Und die Antwort, ehrlicherweise, hat mich wieder überrascht.
Also tatsächlich, ich Wenn ich im Büro bin, gebe niemandem eine ausführliche Anleitung, wie Herdenschutz zu funktionieren hat, weil das fände ich einfach falsch. So eine Beratung muss einfach vor Ort stattfinden. Man muss sich jede Weide anschauen, man muss sich die Betriebsstrukturen oder die Arbeitsweise anschauen, was da möglich ist. Natürlich gibt es grundsätzliche Herangehensweisen an den Herdenschutz, aber im Einzelnen muss das wirklich für jeden Betrieb geschaut werden. Und da finde ich die Beratung in den Bundesländern auch essentiell. Aber also ich habe mich natürlich auch mit Herdenschutz beschäftigt, war viel vor Ort. Wir haben ja auch eigene Herdenschutzprojekte, wo ich ja öfter mal mitgearbeitet habe. Also was mir immer ganz wichtig ist zum Thema Herdenschutz zu sagen, ist, man darf hier nicht an diese Zäune aus Wildgehegen oder aus Zoos denken, die da irgendwie 3 Meter hoch sind mit irgendwie noch Stacheldraht oder sonst was. Also das ist ja nicht die Art von Zäune, die wir meinen, wenn wir von Herdenschutz reden. Hier muss man tatsächlich unterscheiden zwischen diesen eingesperrten Wölfen in Wildgehegen, die einen sehr starken Freiheitsdrang haben, die da oft auch in eher nicht normalen, für sie stressigen Sozialgefügen zusammengepfercht sind. Die wollen da unbedingt raus. Deshalb muss man diese Zäune tatsächlich ziemlich stabil und hoch machen. Beim Herdenschutz ist das aber was anderes. Natürlich, ein Wolf ist darauf bedacht, möglichst energieeffizient seine Nahrung zu beschaffen. Und ja, Schafe sind einfacher zu erbeuten als Rehe zum Beispiel. Aber er ist nicht darauf angewiesen. Es ist nicht überlebensnotwendig für ihn, Weidetiere zu reißen. Also die es gibt eine Untersuchung, die ich glaube, fast 10 Jahre gemacht wurde, dass der Nahrungsanteil von Nutztieren in der Wolfslosung, also im Wolfskot, nur 1-2% ausmacht. Also das zeigt ja, es werden Weidetiere gerissen, das zeigen ja auch die bundesweiten Schadenstatistiken, aber es ist nicht die Hauptnahrung von Wölfen. Das heißt, Herdenschutz muss so sein, dass Wölfe, dass es Wölfen vermiest wird, an diese Herde zu gehen. Und das kann man tatsächlich am besten mit Elektrozäunen schaffen. Bekommt ein Wolf einen Elektroschlag, ist das für ihn natürlich ein Schmerz, so wie für andere Lebewesen auch. Und Wölfe sind tatsächlich nicht so wagemutig, dass sie jetzt jeden Schmerz eingehen, nur um an ein Schaf ranzukommen. Wie gesagt, sie haben einfach genug Alternativen, Stichwort Wilddichte. Und was mir ganz wichtig ist beim Herdenschutz, ist auch, es wird viel über die Höhe von diesen Zäunen geredet. Ne? Also so der Standard sind ja diese 90 Zentimeter elektrifizierten Flexi-Netze, die ja auch so schon viel in der Schafhaltung, auch ohne Wölfe, eingesetzt werden. Es gibt auch Festzäune mit zum Beispiel elektrifizierten Litzen. Ja, die sind so zwischen 90 und 1,20 Zentimeter hoch. 1,20 ist so die Empfehlung, wo es eben möglich ist. Aber was oft vergessen wird, ist, es kommt darauf an, dass unten quasi keine Wölfe durchkommen. Weil Wölfe können natürlich körperlich springen, dazu sind sie in der Lage. Aber der normale Wolf versucht erstmal unter einem Hindernis drunter durchzukommen. Und wenn er da direkt schon eine gewischt bekommt, und zwar ordentlich, also da muss dann schon guter Strom auch drauf sein, dann ist es schon eine Lektion, die ihm auch vom Springen abhält.
Jetzt können wir natürlich, wir sind beide keine Schäfer, nicht irgendwie die fachliche Praxis beurteilen. Deswegen würde ich eine andere Frage stellen. Wenn du jetzt so dieses ganze Spannungsfeld bis hierhin gehört hast, diesen Mehraufwand und auch da, wo es einfach nicht funktioniert, diese Bilder im Kopf von gerissenen Schafen, die du aufgezogen hast, würdest du für dich sagen, dass der Beruf des Schäfers für dich jetzt, wie du hier sitzt, attraktiv wäre oder dass es doch irgendwie zu viele Baustellen gibt?
Unter dem Eindruck der Rückkehr des Wolfs ist das Berufsbild natürlich schon problematisch und sicher auch emotional belastend, wenn dir deine Lebensgrundlage von einem Beutegreifer quasi weggezogen wird unter den Füßen, dann erzeugt das doch, denke ich, große Emotionen. Und man hört es den beiden Schäfern ja auch immer wieder an, wie ihnen der Zorn und auch die Sorge in der Stimme liegt.
Das mit der Stimme, das ist mir auch aufgefallen. Und genau deswegen möchte ich an der Stelle jetzt auch einen Cut machen sozusagen. Das heißt, wir unterbrechen die Folge an der Stelle und machen einfach eine zweite draus. Denn auch die Interviews, gerade mit den beiden Schäfern, sind ab dem Punkt deutlich emotionaler geworden. Was ich nämlich nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass dieser Podcast für beide so eine Art Vermächtnis ist. Was ich genau damit meine, das werden wir eben auch in der nächsten Folge besprechen. Und wir haben ja auch noch mehr Sachen noch nicht besprochen. Also wir sprechen ja mit den Schäfern auch noch über fehlende Anerkennung, ganz allgemein. Wir sprechen über schlechte Preise. Wir sprechen über die große Frage, macht es Sinn? Oder ist es sogar notwendig, den Wolf zu bejagen? Oder wäre es eigentlich auch etwas, was dem Schäfer schlussendlich hinten raus nicht helfen wird? Und ich möchte an der Stelle noch kein Fazit ziehen. Aber ich würde dich trotzdem bitten, Gunther, dass du vielleicht mal auf den Punkt für dich versuchst zu bringen, wie du bis jetzt so dieses Spannungsfeld Wolf und Weidetierhaltung wahrnimmst.
Sehr problematisch für die Schäfer. Definitiv.
Warum? Also ist der Wolf, glaubst du, dass der Wolf für die Schäfer einfach ein Problem von vielen ist? Oder, so habe ich es jetzt eher aufgefasst, dass der Wolf das Problem ist?
Ich denke, der Wolf ist unter allen Problemen sicher nur eines, aber er ist letztendlich das Problem, das viele Schäfer zum Nachdenken bringen wird. Und viele werden sich die Frage stellen, macht meine Arbeit unter diesen Bedingungen eigentlich noch Sinn und eigentlich auch noch Spaß?
Und genau diese Frage, weniger die nach dem Spaß, mehr die nach dem Sinn, habe ich die beiden auch gestellt und so ähnlich auch Marie Neuwald vom NABU. Die Antwort werde ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen, sondern werde einfach sagen, es freut mich, es freut uns, wenn wir uns in einer Woche im zweiten Teil wiederhören. Bis dahin, alles Gute aus dem Haus der Maschinenringe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.